Vor knapp 200 Jahren ist in Bern in ihrer Küche ein ganz junger Anwalt gesessen. Noch nicht einmal ganz 30. Und hat sich aufgeregt. Und hat gesagt, Pfarrer müsse das eigentlich leben, glauben und machen, was in der Bibel steht. Das hat er in der erweckten Küche in Genf kennengelernt. Und das ist er dem Pfarrer in Bern gesagt. Und gleich darauf auch der Stadtregierung von Stadt Bern. Und die haben das nicht so lustig gefunden, dass er ihnen das gesagt hat. Und er hat dann angefangen, eine Gruppe zu sammeln und hat eine französischsprachige Gemeinde gegründet. Das war so die zweite Sprache gewesen. Man glaubt das kaum in Bern, was sie geredet haben. Und das hat er dann überall erzählt und Leute eingeladen für die Küche, die er hatte. Église de Dieu hat die geheissen. Und weil die Stadtregierung und gleichzeitig auch Gerichtsbarkeit ist gesehen von der Küche und vom Stadt und vom Kanton, haben sie ihn ausgewiesen aus dem Kanton Bern und er hat dann als Migrant, als Flüchtling gelebt in Frankreich, in Deutschland und in England. Als er in Deutschland war, hat er dort den Grafen kennengelernt, einen der Gründer der FEG Deutschland. Er durfte ein bisschen später auf einen Erlass von der Regierung zurück in den Kanton Bern und hat dann die FEG angefangen zu gründen, das vor knapp 180 Jahren in der Stadt Bern. Und von Bern aus ist dann die Bewegung schnell mal weiter ins Berner Oberland. Da hat es FEG gegeben in Gebiete, die kennen nicht einmal ich, obwohl ich von dort komme. Durch Graben waren die gesehen, auf der Schonig und so weiter. Das sind so Orte, das ist so wahnsinnig neben aussen. Ich weiß eigentlich nicht, wie lange Stunden die manchmal gelaufen sind, von dorthin in die Küche zu kommen. Von dort aus ist die Bewegung sehr schnell weiter. So, dass wir heute eine Bewegung haben von der FEG, die sich in 93 Gemeinden in der Deutschschweiz versammelt. Und dann gibt es nochmal knapp 50 in der französischsprachigen Schweiz, wo ein eigener Verband ist, wo man ein bisschen sieht, was aus dem jungen Anwalt und seinem Anliegen für eine Gemeinde, die lebendig ist, die lebt aus dem Wort Gottes, was daraus geworden ist. Das ein paar Zahlen zur FEG Schweiz. Mit der geschichtlichen Einleitung auch ganz herzliche Grüße von der FEG Schweiz, von diesen 93 Gemeinden. Bern ist nach wie vor ein wichtiger Standbein von der FEG. Wir haben gerade eine ganz neue Gemeinde gegründet. Die besteht jetzt, glaube ich, mittlerweile aus 6 Leuten. Bern-Könitz, das ist so ein Vorort, 40'000 Einwohner vor Stadt. Sie haben gezügelt, Peppelnars, wo dort eine neue Gemeinde anfangen, von der FEG, gestern. Und fängt an als Ehepaar und haben schon 2 Leute gewonnen, haben sich also ein 100%iges Gemeindewachstum und haben schon 6. Also das geht rasend schnell vorwärts. Gleichzeitig ist es aber auch die älteste Gemeinde in der Stadt Bern, das da dazu. Hier seht ihr ein paar Zahlen. Zur FEG gehört neben den Missionsarbeiten, die Gemeindegründung in der Schweiz, auch eine Gemeindegründungsarbeit in Europa. Wir haben Gemeindegründung in Polen vor allem, in Frankreich, in Spanien, Italien. Frankreich, das sind so die Gemeinden, wo wir, Länder, die wir noch unterstützen und auch dran sind. Nebendran haben wir eine Kinderheimat, also ein grosses Kinderheim im Berner Oberland. Da seht ihr, wo die FEG daheim sind. Geschichtlich sehr viel im Kanton Bern. Dann hat es eine Erweckung in den 70er Jahren im Zürich Oberland. Dort sind sehr viele Gemeinden entstanden. Und durch die ganze Gemeindegründungsarbeit hat es eine Haufen Gemeinden in der Innerschweiz gegeben, im Graubünden und hier auch im St. Gallen und St. Gallen Rheintal. Da sind die FEG daheim. Ja, da jetzt ist sie noch gelb. Das ist nicht eine Wertung gemeint, dass sie gelb ist. Einfach alle, die gelb sind, sind noch nicht im Bund aufgenommen als Verbandsgemeinde. Zur FEG gehört ein Haufen internationale FEGs auch. Also es gehören 36 Nationen, wo es FEGs gibt. Die grössten sind in den USA. Dort hat es 2 Verbände. Ganz grosse FEG-Verbände gibt es im Süden von Afrika, im Kongo. Dort sind, meint ich, die grösste FEG, die es gibt, mit mehreren 10'000 Besuchern. Wir sind sehr lose miteinander verbunden. Also wir treffen uns alle 2 Jahre, um ein bisschen miteinander zu schwätzen. Und dann gehen wir wieder heim und machen das, was das Wort Gottes aufträgt in unserem eigenen Land. Sonst machen wir sehr wenig miteinander. Da seht ihr die Leitung. 2-3 Takte zur Leitung, weil unser Auftrag, unsere Vision auch verknüpft ist mit den Personen, die wir in der Leitung drin haben. Da ist einerseits Lukas Batter, er ist bei uns verantwortlich für Finanzen. Er ist auch im Finanzwesen tätig und leitet den ganzen Bereich Buchhaltung, Finanzen, Budget, Darlehen weitergeben und so weiter. Ein bisschen vordran der Jörg Buchecker, er leitet den ganzen Bereich Theologie, Pastoren, Kontaktpastoren, Ausbildung, unterrichtet an verschiedenen Ausbildungsstätten, ist Pastor in Buchs und nebenbei eben bei uns in der Leitung. Der Jörg Wüttrich, er leitet den ganzen Bereich Mission, das lebt er auch, er kommt aus der Nähe von Bern, ist in Österreich Missionar, leitet Vision Europa, also ein ganzes Zweig, der Gemeindegründung macht in Europa und ist bei uns in der Leitung auch verantwortlich für Mission. Den Dani kennt ihr natürlich. Wir sind enorm glücklich, dass ihr ihn freigestellt habt, in der Gemeinde für bei uns mitzuarbeiten, für den ganzen Bereich Innovation und Projekt. Eines von seinen Projekten wird nächstes Wochenende der Höhepunkt haben, der Kongress, den er mit einem Team zusammen vorbereitet und leitet. Der Christoph Ammann, er leitet den Bereich Gemeindeentwicklung, also das, was zu tun hat mit Gemeindeleitungen. Er leitet ein IT-Unternehmen in Luzern und ist nebenan eben bei uns in der Leitung verantwortlich für Gemeindeleitungen, für Ausbildung von Leitern. Das ist sein Punkt. Der Michi Dufner, er ist heute Morgen da. Er ist der Jugendsekretär in der FG Schweiz, verantwortlich für Next Generation, also für die ganze Arbeit unter Kindern, unter Jugendlichen, Familien. Das ist so ein bisschen sein Schwerpunkt, wo er drin ist. Er macht das mit ungeheuer viel Herzblut. Wir hören ihn dann noch. Das kann ich weglassen. Unser Ziel ist so ein bisschen für engagierte Gemeinden zu sein. Wir leben sichtbar unsere Überzeugungen. Das, was einem Gründer wichtig ist, dass man das, was in der Bibel steht, wirklich auch lebt, das ist auch nach 180 Jahren, das pausiert noch eines. Und gegen noch ist das unsere Basis. Wir unterstützen und vernetzen Gemeinden, eben die 93 Gemeinden, die wir zusammen haben. Jede Gemeinde ist für sich völlig selbstständig, völlig für sich. Aber wir haben so ein bisschen wie einen Bund geschlossen, wo wir zusammen miteinander unterwegs sind. Und wir informieren offen, aktiv und transparent und setzen auf eine aktive Wachstumsstrategie. Das sind so vielleicht vier Schlagworte, die für die FG als Verband und auch für die einzelnen Gemeinden stehen. Gründen neue Gemeinden, habt ihr gerade gehört, in Könitz ist unser jüngstes Projekt. Ihr seid eines von diesen Projekten, wo jetzt der Antrag der wird stellen, für Mitglied zu werden, auch aus einer Gründung heraus. Das freut uns natürlich enorm. Wir haben in den letzten 3 Jahren so 3 Werte vertieft. Immer im Fokus, dass wir Jüngerinnen und Jünger in der Gemeinde leiten wollen. Mit ansteckend beten, begeistert Bibel zu lesen und begeistert unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist. Und das wird jetzt ein bisschen einmünden, nächstes Wochenende in den Kongress. Und das ist für uns ein Höhepunkt, der Kongress, mit den, weiss auch genau, aktuell 540 Leuten, die sich angemeldet haben, die wir zusammen feiern wollen und uns ausrüsten für von dem Heiligen Geist, der so viel bewegt hat und tut in unserem Leben. Und das wird der nächste Schwerpunkt sein, wirkungsvoll beten, leben und reden. Alle 3 Sachen. Beten, leben und reden. Und da sind wir mit einem Projektteam dran und erarbeiten wieder Unterlagen und Hilfe für Gemeinden. Wir haben ein paar Publikationen. Das fg.ch liegt bei euch auch auf. Dann haben wir einen Newsletter, wir haben eine Homepage und wir haben eine ganz freundliche Stimme am Telefon. Wenn ihr mal anruft, die Geschäftsstelle von der FG, dann nimmt der Mark ab und er weiss alles über die FG. Und sonst weiss er, wer alles weiss. Also noch 2-3 Punkte zu mir. Ich komme aus Bern, bin seit 47 Jahren unterwegs, verheiratet seit 19 Jahren, Pastor seit 19 Jahren. Und zusammen mit dem Dani seit 7 Jahren in der Leitung von der FG Schweiz. Also uns verbindet eine lange Wegstrecke wieder an, wo wir zusammen mal in der Gemeindegründungsarbeit, wo ich auch mal tätig war und als Pastor und so weiter. Vorsitzender von der FG seit 2013. Ich lese gerne, ich koche ab und zu gerne. Also ich bin ziemlich kulinarisch, also auf Teufelniveau. Ich kann gerade Chinesisch kochen und Ravioli. Und das mache ich ausgiebig gerne mit den Kindern zusammen, jeweils, wo wir kochen und Chaos anrichten in der Küche und dann verpflichtet sie ja wieder aufzuräumen, wenn wir fertig sind. Das zu mir. Ich freue mich einfach, mit euch das zu teilen, was die FG bewegt und sich gern bewegt hat. Gemeindegründung, pulsierendes Leben aus der Bibel raus, das Leben aus dem Heiligen Geist raus, das ist das, was uns auf der Seele brennt. Und jetzt möchte ich gerne mit einer Predigt. Die hat ein anderes Thema. Also wirklich, ich bin vor einer Zeit einfach bleiben stehen bei einem Zeitungsartikel, der mich einfach obachen genervt hat und aufgeregt hat. Und man erst hat in mir innen so, dass der Zorn gewachsen ist, jetzt ist einfach genug. Wir beten in der Gemeinde, in unserer Missionsgebetsstunde oder Missionsanliegen, die wir haben, beten wir für Simbabwe. Simbabwe ist gerade ob Südafrika, ein kleinerer Staat, der seit Jahrzehnten von Mugabe präsidiert wird. Er ist der Präsident von diesem Land. Kannst du vielleicht mal auf die Nacht, genau. Er ist 92 geworden vor kurzem und hat ein Fest ausgerichtet für seinen Geburtstag. Er hat 50'000 Gäste eingeladen. Es wird übrigens ein Auto nach ihm benannt, Mercedes, Mugabe Mercedes. Der ist mit allem Schnickschnack ausgerüstet. Seit 1986 wird sein Geburtstag öffentlich gefeiert. Er kostet jedes Jahr Hunderttausende von Franken. Seine Bevölkerung lebt, wenn es gut kommt, von einem Dollar pro Tag, was sie zur Verfügung haben. Wir unterstützen dort Missionare, die arbeiten unter Minenarbeiter in den Minen, wo jeder, der ein Handy hat, sein Coltan und so weiter davon her hat. Und er zieht Dürre in diesem Land. Der Missionar hat geschrieben, dass sie schon seit langem nicht mehr für alle zu essen haben. Und der Mugabe, der Präsident, feiert ein Fest, das Hunderttausende von Franken kostet. Und die Zeitung von diesem Land hat dann geschrieben, es ist der Geburtstag wie der von Jesus, den wir gefeiert haben, den wir den Geburtstag von Mugabe gefeiert haben. Genug ist genug. Das ist ja das, was bei mir so wächst, wenn ich solche Geschichten lese oder höre. Und dann beten wir jetzt, ich bin seit 10 Jahren als Mitglied in dieser Gemeinde, beten wir fast jeden Monat einmal für das Land. Und der Mugabe ist auch mit 92 Jahren noch Präsident. Und raubt das Land aus ohne Ende. Und jetzt möchten wir einen so Mann aus dem Alten Testament anschauen. Der kommt mir manchmal ein bisschen vor wie die alttestamentliche Version von Mugabe. Der Nabal. Der Nabal war ein ungeheuer reicher Mann im Alten Testament. Er hat ungefähr die Hälfte vom Besitz vom Hiob. Und aus der Geschichte wissen wir, dass der Hiob sehr reich war. Er hat eine Begegnung mit dem David, wo ihm, wenn es so gekommen wäre, wie der David das geplant hat, ihm nicht so gut getan hat. Und darum muss ich ein bisschen anfangen beim David. Der David ist der, der als König eigentlich eingesetzt worden ist vom Samuel, vom Prophet, und vorgesehen wäre, für einen Saul abzulösen, der erste König, den es im Alten Testament gegeben hat für Israel. Und jetzt gibt es die Situation, der David wird nicht König. Es kommt nicht zur Ablösung vom Saul. Und der David trifft in einer Hölle, in Engedi, der Saul. Und hat Gelegenheit, der Saul umzubringen und endlich König zu werden. Und er macht es nicht, er geht grossherzig mit dem Saul um und verschont ihn und lässt ihn leben. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die wir heute Morgen werden anschauen. Er trifft, nur ein Kapitel später, trifft der David auf einen Nabal. Und der Nabal, sehr reicher Mann, lässt seine Herde von Schafen beschützen von David. Und der David denkt, das wäre gut, wenn er einen Lohn bekommt für den Schutz, den er den Herden zugetan hat. Und schickt er von seinen 600 Mann 10 Mann hoch zum Nabal und sagt ihm, ja, ich freue mich, dass du jetzt ein grosses Fest hast und ich sage dir Frieden. Und ich würde eigentlich auch ein bisschen Hilfe erwarten. Er hat nur 10 Mann geschickt, wo er könnte Essen abtragen für die 600 Mann. 10 Mann mögen nicht so wahnsinnig viel tragen. Wenn es gut kommt, 50 Kilo. Und wenn sie noch ein paar Esel dabei hatten, vielleicht ein bisschen mehr pro Mann. Aber wahnsinnig viel war das nicht gewesen. Wir lesen auch in dieser Geschichte, dass der Nabal die ausgelacht hat und gesagt hat, was seid ihr schon für nichts zu nutzen? Euch gebe ich sicher nicht. Euch gebe ich sicher nichts. Und er geht die 10 wieder runter zum David, erzählen ihm das, dass sie nichts bekommen. Und er wird der David verrückt. Der David, der vorher, ein Kapitel vorher, der Saul verschont hat, sagt er, greife zu den Waffen. 400 Mann. Greife zu den Waffen von seinen 600 Mann und geht hoch. Und er bringen wir alle um, die männlich sind. Und er lässt sich nicht abhalten und geht mit diesen 400 Mann hoch zum Nabal, was übersetzt heisst, der Tor, und will ihn umbringen. Dann greift die Frau vom Nabal ein und geht, Abigail heisst die, und geht David entgegen mit Esswaren, 200 Leib Brot und so weiter. Und gewinnt ihn er für ein Friedensangebot und gewinnt ihn nicht, Rache zu üben. Und der David lässt sich beschwichtigen und lässt sich zurückhalten und steckt sein Schwert wieder in die Scheide. Und der Nabal stirbt am Tag darauf mit einem Herzinfarkt, nicht mal. Es ist nicht so ganz klar aus der Bibel, an was er schlussendlich gestorben ist. Er wird auf alle Fälle gerichtet und kommt nicht vor. Und er nimmt die Geschichte einen ganz guten Ausklang. Schlussendlich tut der David dann um die Hand anhalten von Abigail und sie heiraten und die ganze Geschichte hat ein Happy End. So wird die Geschichte nachverzählt. Ich werde dann einzelne Verse in der Predigt noch daraus rausnehmen. Ich möchte aber zuerst etwas sagen über die Falle. Warum ist der David hier in die Falle hineingestanden? Wir lesen in Vers 8, was gesagt wird. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag, darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Sie und auch ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, was du entbehren kannst. 1. Samuel 25, Vers 8. So fragt der David den Nabal an durch seine Diener. Bitte gib uns Lebensmittel. Ich nehme an, der gibt mir recht, dass das eine freundliche Bitte ist. Sehr eine freundliche Bitte. Also er sagt sogar, ich bin dein Diener. Der heisst Tor, Heid, als Name. Und der David sagt, ich bin dein Diener. Sehr freundlich. Jetzt ist er aber auch ein ganz schrecklicher Charakter, der Nabal. Ein ganz schrecklicher Charakter. Seine Diener, also seine nächsten Angestellten, sagen über ihn, er ist niederträchtig, mit ihm kann man nicht reden. Man kann nicht mit ihm reden, er ist niederträchtig. Das ist nicht gerade sehr schmeichelhaft für einen Mann. Ich möchte hier eine kurze Klammer öffnen. Eine selige Ehe muss toll sein. Eine selige Ehe muss toll sein, wenn du mit jemandem zusammenlebst, der Diener über ihn sagen, mit dem kannst du nicht reden und er ist niederträchtig, also er hat einen Charakter, der ungeheuer schwierig ist im Umgang. Und jetzt öffnen wir Klammern. Ja, muss ihr eine selige Ehe bleiben? Klar, im Alten Testament hätte man gar nicht raus können, da hätte eine Frau nicht raus können, weil sie sonst ihre Vorsorge verloren hat. Sie hätte gar nicht raus können. Aber heute, wie ist es heute, wenn du eine selige Frau oder einen seligen Mann hast? Bei Abigail wird die Ehe zu einer Schule, die sie lehrt, Weisheit lehrt. Das, was sie dann auszeichnet als Friedensschafferin, das kommt nicht von ungefähr, sondern das kommt von daher, dass sie gelehrt hat, auszuhalten in der Ehe und auch die Sachen sehr wahrscheinlich bei Gott abzugeben. Wir wissen es nicht. Wir lesen wenig über Beweggründe oder nichts über Beweggründe, wie sie die friedensschaffende Art entwickelt hat. Aber ich merke, dass sie gelernt hat, mit schwierigen Menschen umzugehen. Sie ist nicht raus dazu. Gehen wir zurück zu diesem miesen Charakter Nabal. Er ist wirklich fies. Er schimpft dann über David. Was ist das für einer dieser David, der Sohn Isais? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und da sollte ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Schere geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichen geben. Ich weiß ja nicht einmal, woher sie kommen. Was ist das für einen, der David? Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das brennt hat auf der Seele von David, als er das gehört hat, was der ihm gesagt hat. Der hergelaufene Sklave, Landstreicher, ich weiß nicht einmal, woher er kommt. Seine Frau, Abigail, weiss, wer der David ist, dass er der zukünftig eingesetzte König von Israel ist. Das weiss seine Frau. Also wird es der Nabal auch gewusst haben, wer der ist. Und trotzdem sagt er, was ist das für einen? Es ist manchmal ein Schock, solchen Menschen zu begegnen. Und jetzt haben wir manchmal solche Menschen als Chef in der Firma. Und manchmal haben wir solche Menschen als Mutter. Und manchmal haben wir solche Menschen als Lehrer. Und manchmal haben wir solche Menschen als Tochter. Was ist das für einen? Was hast du mir schon zu sagen? Was bist du für ein Würstchen? Und was mir etwas sagen? Weißt du, der Nabal tarnt sich hinter einer sehr frommen Fassade. Er sagt nämlich, ich habe denen etwas zu geben, die für mich arbeiten. Denen gebe ich sehr gerne den Lohn, sagt er in Vers 11. Denen, die für mich geschafft haben, bei Schafschuhe, denen gebe ich sehr gerne den Lohn, aber sicher nicht dir, David. Wie reagiert der David? Es hat kürzlich in einem Bericht geheißen, in der Zeitung, ein Volk der Beleidigten. Er reagiert wie einer, der wahnsinnig beleidigt worden ist. Er greift zum Schwert und er holt eure Schwerter und er ruht in das Dorf, wo der Nabal wohnt, und er wird herumgebracht. David ist in eine Falle geraten, die heisst der verletzte Stolz. Der verletzte Stolz. Selbstverständlich begegnen mir nicht solche Varianten Nabal, wie ich hier in dem Text in 1. Samuel 25 beschrieben habe. Aber so ähnlich. Ich hatte kürzlich einen Besuch geplant bei unserer Schwiegermutter in Deutschland. Wir hatten ja nicht ganz so wahnsinnig viel Zeit, um mich vorzubereiten darauf. Wir mussten noch Bürosachen abschließen am Abend vorher. Und bekomme in dem Moment, wo ich das Büro abschließen und den Computer runterfahre, bekomme ich ein E-Mail. Wisst ihr, eines von diesen E-Mails, das bildlich gesprochen auch gerne zum Schwertgriff ist, weil es so etwas von einem elenden E-Mail war, von einem schäbigen E-Mail, das mich jemand angegriffen hat. Und gesagt hat, du hast so Unrecht da, du das hast falsch gemacht und das hast falsch gemacht. Und wenn du endlich heilig wärst, wirst du so machen und so weiter. Und dann dachte ich, das war ein Fall. Ich dachte, ja, jetzt, ich habe eine Woche lang bei Roma keinen Internetempfang. Also herhocken, Post wenden und antworten darauf. Und ich weiss einfach, wie das kommt, wenn ich postwendend darauf antworte, dann bekommt das eine eigene Art, die ähnlich ist einem Schwert im Alten Testament. Da wird ja jeweils gerade die gleiche Munition zurückgeschossen, wie geschossen worden ist. Und ich habe dann einen Moment gesagt, ja nein, jetzt habe ich das Büro abgeschlossen, das Mail ist jetzt einfach gekommen, ich verbuche das, als das Mail ist gekommen in die Ferienzeit, also Loris lassen verschwinden in den Papierkorb und antworten gar nicht darauf. Was hat mir geholfen in diesem Moment? Die Siege von der Vergangenheit, wo mir überwunden habe, auf solche E-Mails nicht sofort zu antworten. Die Hilfe von meiner Frau, die sagt, jetzt musst du endlich fertig machen und den Koffer packen. Oder Jesus selber, was mir wirklich geholfen hat, ist der Heilige Geist, der in mir lebt und gesagt hat, jetzt schlägst du nicht gleich zurück, wie es gekommen ist. Genug ist genug. Und er hilft es mir jeweils, auf Jesus zu schauen und zu sagen und zu hören und zu sagen, er kennt die Anfechtung, er kennt die Fall und ich muss jetzt nicht reinstehen. Ich muss jetzt nicht reinstehen. Das war die Fall. Und jetzt schauen wir den nächsten Punkt an, befreites Leben. Wir möchten jetzt zur Abigail gehen. Jetzt haben wir den David angeschaut, der in die Falle gestanden ist. Wenn er nicht zurückgehalten worden wäre vor der Abigail. Sie hört das, dass der David mit 400 Mann hochzieht. Und jetzt gibt es verschiedene Wege, wie man auf eine solche Nachricht kann antworten kann. Ein ganz christlicher Weg auf eine solche Herausforderung ist, ich gehe beten. Und Gott wird es schon richtig machen. Das ist eine richtige Antwort, dass man richtig versteht. Das ist eine richtige Antwort. Das ist aber nicht ganz alles. Es ist wirklich ganz häufig und meistens und fast immer dran, für zu beten. Aber es ist ganz manchmal auch dran, für zu handeln, für etwas zu machen. Es gibt noch einen zweiten Weg, was ich sagen kann. Endlich. Endlich wird ich befreit vom Nabal. 400 Mann kommen hoch und dann habe ich mein Problem gelöst, dass ich mit dem Nabal verheiratet bin. Macht sie auch nicht. Sie lässt sich anstiften, der David zu gewinnen für ein Friedensangebot. Und das macht sie dann auch. Sie schützt ihren Mann. Ich möchte hier nochmal eine Klammer öffnen. Und zwar Klammer öffnen, wie kommt es, dass eine Frau, die sich so auszeichnet durch ein friedliches Herz und durch friedliches Handeln, wie kommt es, dass sie verheiratet ist mit dem Nabal, mit dem Despot, wo die Bibel darüber sagt, er sei die Torheit. Wie kommt das zustande? Im Alten Testament war es natürlich so, dass die Ehen arrangiert worden sind. Du hast als Frau nicht viel dafür können, mit wem verheiratet worden bist. Das ist politische Interesse und so weiter Grund gewesen. Aber ich möchte auch denen, die heute in einer Freundschaft oder vor einer Freundschaft stehen, etwas dazu sagen. Wenn du merkst, dass dein Freund einen Charakter hat, wo du immer wieder anstehst, wo du immer wieder davor stehst und sagst, das macht mir eigentlich Mühe, dann prüf das wirklich gut. Weil du bindest die Nerven ein Leben lang. Die Falle aus der Ehe rauszugehen, die geht nicht auf. Die geht nicht auf. Die Abigail war verpflichtet, der Ehe festzuhalten. Und er ist sie die Folgen von diesem Bund, von diesem Elend, das Leben lang müssen tragen. Darum, wir raten hier drinnen, schau das an, schau das wirklich an, prüf das. Wenn du merkst, der Charakter von deinem Freund oder von deiner Freundin bringt dich immer wieder zum Verzweifeln und du bist noch nicht geheiratet, dann prüf das wirklich, ob ein Heirat wirklich dran ist. Schließe Klammer wieder und wir gehen wieder zurück zur Geschichte von Abigail. Sie sagt in Vers 25 zum David, ärgere dich nicht über diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabal, ein unverbesserlicher Dummkopf. Leider habe ich die Boten nicht gesehen, die du, mein Herr, zu uns geschickt hast. Abigail ist ein Inbegriff von guter Verhandlung. Zuerst mal sagt sie sechsmal in diesem kurzen Text zum David, er ist ihr Herr. Ihm gebührt Ehre, er sei der zukünftige König. Sechsmal sagt sie das, dass sie seine Dienerin ist, wo sie das ausdrückt, dass sie ein gemeinsames Anliegen haben. Frieden zu behalten in diesem Land. Das ist höchste Kunst von der Verhandlungstechnik, also das ist wirklich gut. Sie fleht ihn an, sich nicht zu rächen. Wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerächt hast und nicht zum Mörder geworden bist. Klar werden wir nicht zum Mörder, aber wisst ihr, unsere Rache, die geht ein bisschen subtiler, die geht ein bisschen unterschwelliger und die zeigt man ein bisschen anders. Als ich eine Predigt vorbereitet habe vor 14 Tagen, ich habe das schon in der Leitung erzählt, ich kenne die Geschichte, bin ich herausgefordert gewesen, wahnsinnig herausgefordert. Ich habe früher als Landwirt gearbeitet und ich habe es ungeheuer gern, wenn meine Bäume, wir haben so einen kleinen Garten vor dem Haus, und ich habe es ungeheuer gern, wenn meine Bäume und Büsche wirklich Büsche sind und nicht so abgestutzte Skelette und so, sondern wirklich schöne Büsche, riesige Büsche. Und unser Nachbar hat nicht den Eindruck gehabt, dass er lieber Skelett als aus Büsch. Und bevor wir in die Ferien sind, eben, auch mit dem E-Mail, ist wieder die gleiche Situation, kommt er und sagt, eben die Büsch, entweder schnittst du jetzt zurück oder sonst mach ich es. Das geht nicht mehr so weiter. Dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich nicht gerade Zeit, das geht nicht und wir müssen noch ein bisschen warten und im Sommer schneidet man sowieso keine Büsch und so. Und dann habe ich die Predigt vorbereitet und merkt, jetzt kannst du am Sonntag nicht predigen, wenn du einfach rächst, indem du den Busch nicht zurückschneidest. Und dann musste ich am Samstag Busch schneiden. Und habe ihn brutal auf ein Skelett zurückgeschnitten. Wir sind manchmal so gut im Rachen üben. Oder im Verzögern von dem, was uns Jesus sagt. Im Nicht mehr reden mit den Leuten. Im Kalt reagieren. Wir sind nicht wie der David, wir greifen nicht zum Schwert, hoffentlich nicht, und dürfen wir auch nicht. Einfach, dass ihr mich richtig versteht, das ist Altes Testament. Neues Testament sieht etwas anderes vor, aber wir machen das subtiler. Wir reden nicht mehr miteinander, wir schneiden die anderen und so weiter. Was müssen diese Worte im David ausgelöst haben? Kommt jemand auf ihn zu und fordert Frieden. Und er lässt sich darauf ein. Vers 29 sagt Abigail zum David: Der Herr wird dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er wird dich behüten wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde aber wird er wegschleudern wie ein Stein. Das ist der entscheidende Satz in der ganzen Geschichte. Gerechtigkeit wird kommen mit Gott. Darum glaube ich und bin überzeugt und lehre überall, dass es ein ewiges Gericht gibt. Weil ich das brauche. Weil ich brauche, ich bin manchmal ein bisschen rachevoll, das ist irgendwo angelegt in meinen Genen oder in meiner Persönlichkeit. Und darum brauche ich das, dass ich mich darauf verlassen kann, Gott wird irgendwann Gerechtigkeit sprechen. Er wird Gerechtigkeit sprechen. Ich brauche es nicht. Ich brauche mich nicht zu rächen. Ich muss nicht schauen, dass ich zu meinem eigenen Vorteil komme. Und das ist das, was Abigail hier und David sagt. Der Herr wird dich beschützen. Du bist behütet wie ein kostbarer Schatz. Du musst dich nicht zu rächen. Du brauchst jetzt nicht zum Schwert zu greifen. Es ist Gott, der zum Durchbruch kommt und nicht du. Das Leben deiner Feinde aber wird er wegschleudern wie einen Stein. Mit dem hat sich der David ausgekannt. Mit Steinen schleudern. Er war der Beste im Steinen schleudern. Kennt ihr die Geschichte vom Goliath? Er war der, der dann zu schleudern gegriffen hat und dann hat er müssen. Hier darf er nicht. Und die Frage ist, ja, wann ist es dran, einfach zu beten und wann ist es dran, zu handeln? Diese Frage so zu beantworten, ist ganz schwierig, pauschal, weil es keine pauschale Antwort darauf gibt. Wir brauchen da drinnen die Hilfe vom Heiligen Geist. Die Hilfe von dem innenwohnenden Geist, der uns immer wieder sagt, das ist jetzt das, was du machen sollst. Mir hat es etwas geholfen, diese zwei Geschichten miteinander zu vergleichen. Warum ist es dann, wo der Goliath auftritt, ist der David gefordert zu handeln? Kriegerisch zu handeln. Dann geht es nicht um ihn, dann geht es nicht um seine Rache, sondern dann geht es um einen Schutz für das Volk und darum darf er eingreifen in dieser Situation. Hier darf er es nicht. Hier darf er es nicht. Wir stehen da drinnen, Jesus selber ein Hilfwort, damit wir lernen, wie wir uns verhalten, wenn wir den Eindruck bekommen, jetzt könntest du eigentlich rächen, jetzt könntest du eigentlich etwas dagegen machen. Das ist die Situation, wo Jesus im Verhör ist vor dem hohen Priester in Johannes 18. Und dort sagt er folgendes, Johannes 18, Vers 20: Ich habe in aller Öffentlichkeit zu den Menschen gesprochen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gelernt. Weshalb fragst du mich also? Frag doch die Leute, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Das antwortet Jesus dem hohen Priester. Und dann kommt der nächste Satz und der ist ganz entscheidend für uns, für das Lehren, was jetzt dran ist. Dort, da heißt es nämlich, da schlug ihm einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht. Ohrfeigen zu bekommen, ist etwas vom Schrecklichsten, was ein Mensch bekommen kann. Und der Impuls ist bei allen Menschen, dass es zuckt im Arm. Ich kenne praktisch niemanden, der es nicht zuckt in dem Moment, wenn jemand ohrfeigt, für zurückzuschlagen. Und er heisst über Jesus, was er sagt. Was fällt dir, der sagt eben der Kriegsknecht zu ihm, was fällt dir ein, so mit dem Hohepriester zu reden? Und Jesus sagt darauf, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. War es aber richtig, weshalb schlägst du mich dann? Das ist der Weg von Jesus zu antworten auf Sachen, die man eigentlich natürlicherweise würde rächen. Dass wir sagen, habe ich jetzt etwas Unrecht da, dass du dich so benimmst und mich so behandelst. Also mich konfrontiert das Gegenüber mit der Schuld. Und das macht hier Jesus. Aber er rächt sich nicht. Und er sagt er also, warum schlägst du mich da? Warum schlagst du mich? Und das ist der richtige Umgang. Dass wir die Leute auch konfrontieren mit dem, was Unrecht ist. Dass wir ihnen das sagen. Und wenn wir den Eindruck haben, es ist nichts von meiner Seite, was ich falsch gemacht habe, dass wir ihnen das sagen und sagen, jetzt hast du zu Unrecht gehandelt. Das ist unser Recht und unsere Pflicht als Christ. Und das ist der jesusmässige Umgang mit Unrecht, das uns geschieht, nicht zurückzuschlagen, uns nicht zu rächen, sondern zu konfrontieren. Konfrontieren mit der Wahrheit. Das zu dem zweiten Punkt, befreit Leben. Und jetzt noch kurz zum dritten Punkt, der gute Ausklang. Die sanften Worte von der Abigail, die lösen ungeheuer Grosses beim David aus. Er rächt sich nicht. Seine Pläne, die lösen sich in Luft aus. So, dass der David nachher sagen kann, ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Wie froh bin ich über deine Klugheit. Ich danke dir, dass du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und einen Mord zu begehen. Der David lässt auf die weisen Worte und das ist ganz wichtig für seine zukünftige Aufgabe als König, dass er sich nicht versündigt hat in dem Moment. Wir hatten noch ein paar Situationen, wenn man die fertig lesen jetzt in den Büchern Samuel, ein paar Situationen, wo er herausgefordert ist, sich zu rächen. Und er weiss, in dem Moment ist er standhaft geblieben und hat es nicht gemacht. Aufgrund von dem, was Abigail ihm gesagt hat. Er hat ein reines Gewissen behalten und hat ihm geholfen, dann zu einem weisen und guten König werden für Israel. Kurz darauf lesen wir unsere Geschichte, dass der Nabal stirbt und von ein Stück weit auch von Gott gerichtet wird für das, was er Unrecht da hat. Es gibt eine Haufen Erkenntnisse, die man gewinnen kann aus dieser Geschichte. Zwei, drei Punkte vielleicht, die mir wichtig geworden sind. Was immer du tust, wenn ein Konflikt reingerät ist, hol zuerst mal Luft und reagier weise. Vielleicht ist es manchmal gut, in einem Konflikt noch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Schlafen ist nie eine Antwort. Schlafen darüber schon und beten auch. Und er handeln. So wie das Jesus gelehrt hat in Johannes 8. In Johannes 18, dass er konfrontiert mit der Wahrheit und sagt, das ist Unrecht, was du jetzt tust, aber sich nicht rächt. Zweitens, es gibt keine konservierten Siege aus der Vergangenheit. Das Kapitel vorher lesen wir von dem grossen Sieg von David dem Saul gegenüber. Nur ein Kapitel später, die gleiche Herausforderung. Und der David rasselt rein. Wir brauchen jeden Tag wieder neu die Hilfe von Jesus. Wir brauchen jeden Tag wieder neu die lebendige Beziehung zu Jesus. Und die lebendige Beziehung zum Heiligen Geist, der uns hilft, damit wir richtig reagieren können. Und wenn du feststellst, dass das Dritte, dass du nichts ändern kannst, dann warte. Das ist die Antwort. Dann geh nicht selber, sondern warte. Ich möchte gerne abschließen. Dieser Text ist für mich eine gewaltige, gewaltige Werbung für Jesus selber. Wir sehen in diesem Text so viel Schattenhaftes auf Jesus selber, wie uns das Neue Testament lehrt. Kolosser 2 sagt uns, das Alte Testament ist ein Schatten vom Zukünftigen und es weist liebhaftig auf Jesus her. Und das macht die Geschichte hier so gewaltig. Die Geschichte, wenn man die Abigail liest, dann sieht man da drinnen sehr viel von Jesus, wie er sich verhält den Menschen gegenüber. Man sieht da drinnen, dass er Schuld auf sich geladen hat. Man sieht da drinnen, dass er einen Weg gegangen ist für die Erlösung für uns Menschen. Es ist gewaltig, wie viel Jesus mir in dieser Geschichte drinnen sieht. Und das ist das, was mir so entgegengeleuchtet ist, als ich die Geschichte gelesen habe. Dass ich wieder neu dankbar geworden bin für Jesus, was so viel grösser als Abigail ein Friedensangebot für uns Menschen hat. Ein Friedensangebot, wo du neues Leben kannst entdecken kannst. Ein Friedensangebot, wo du versöhnt kannst leben mit deiner Umgebung. Versöhnt kannst leben mit deinem Lehrer. Dieser Text ist ein gewaltiger Hinweis darauf. Lass dich nicht vom Bösen bezwingen, sondern bezwinge das Böse durch das Gute oder besiege das Böse durch das Gute. Das Gute ist immer Jesus. Das Gute ist nicht das, was wir in uns selber haben. Wir haben in uns innen häufig die Gedanken von der Rache, die Gedanken vom Zurückschlagen. Das Gute in uns ist Jesus selber. Und dort können wir darauf bauen, dort können wir uns darauf verlassen. Wenn du morgen weisst, jetzt muss ich dem Nabal-Chef begegnen, das darfst du wissen, es ist Jesus, der in mir lebt. Es ist Jesus, wo mir Kraft gibt, für dem Nabal-Chef zu begegnen und versöhnt mit ihm zu leben. Und ihn gern zu haben. Ihn gern zu haben. Ihn zu segnen. Ehrenvoll mit ihm umzugehen. Und es ist Jesus, der uns hilft da drinnen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das, was Jesus am Kreuz geschafft hat, ist für uns Kraft zur Überwindung. Wir werden später miteinander ein Lied singen, wo das nochmal zum Ausdruck kommt. Das Lied, in diesem Lied heißt folgendes: Dir gehört mein Lob, wenn sich der Lobpreis mit Leiden mischt. Egal, was Gott mir gibt, egal, was Gott mir nimmt, du bist und bleibst mein Gott und der Gott lebt in dir. Zmitz in dir, mit aller Kraft, damit morgen dein Nabal-Chef aufrecht, mit Freude, mit Liebe kannst du begegnen und sagen, ich habe ihn gern, weil Jesus in mir lebt. Das ist die Aufforderung. Das ist die Zeit, so zu leben.